Das funktionierte sehr gut, dass wir gegenständliche Bilder gemacht haben. Etwas, das die Leute eigentlich sofort kapieren, wo sich niemand ausgeschlossen fühlen muss. Das war unser Credo.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 107 sind gleich drei Künstler zu Besuch, nämlich die Maler Peter Angermann, Jan Knapp und Milan Kunsch. Die drei lernten sich in den frühen 1970ern kennen, als junge Studenten an der Düsseldorfer Kunstakademie im Umfeld der Klassen von Josef Beuys und Gerhard Richter. 1979 gründeten sie dann das Kollektiv Gruppe Normal. Ihre Bilder waren zugleich altmeisterlich, subversiv, politisch und humorvoll. Gute Laune war überhaupt die wichtigste Voraussetzung. Schließlich wollte man sich von dem damals verbreiteten Geniekult und der allzu großen Ernsthaftigkeit in der Kunst absetzen. Heute, fast 50 Jahre später, sind nun bei Griesebach zahlreiche ihrer Gemälde und Gemeinschaftswerke zu sehen. Wie sie zusammenfanden und wie es in der Zwischenzeit für jeden Einzelnen von ihnen weiterging, das erzählen uns die drei jetzt bei Die Sucht zu sehen. Und zwar allerbester Laune. Wir sagen herzlich willkommen. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, also, weil uns die Malerei interessierte. Und daher kannten wir uns separat eigentlich davor, ja. Aber in den frühen 70ern, ja. Aber dann trennten sich unsere Wege und dann kamen wir wieder zusammen. Also das ist schon sehr, sehr seltsam, was da passierte.
Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ja. Da war irgendeine Trinkerei in dem Atelier von Beuys, oder ja. Was war das? Und ich kam, jemand sagt mir, das ist auch ein Tscheche. Und du machst so ein Bild, aber es war kein Bild mehr, weißt du, das war... Etwas, was ich keine Hemmung habe, das zu irgendwie dir kaputt machen. Erinnerst du dich?
Nein.
Und mir hat gefallen an dem Milan, dass er gar nicht protestiert hat. Hat das genommen mit Ruhe.
Also man muss sich daran gewöhnen, dass man übermalt wird. Ja? Also später ist das eigentlich zu unserer... Gewohnheit geworden, wenn jemand eine Formulierung am Bild besser wusste zu formulieren, dann malte seine eigene Schicht drüber und Thema, ja, oder definieren ein Thema, ja. Also das war eigentlich, Grundsatz war, dass wir alle irgendwie adäquate Erfahrungen hatten mit dem Aufbau des Bildes, aber dass wir auch uns, ja, also wir haben
durcheinander gemalt.
Einfach durcheinander gemalt.
Ja, bei manchen Bildern kann aber man überhaupt nicht.
Ergebnis war das Wichtigste, das ist das Interessante. Und im Grunde war das etwas sehr Traditionelles, was einfach zurückkommt, fast 16. Jahrhundert oder sowas. Diepolos Familie oder Guido Reni, die haben alle zusammen gemalt, ganze Familien, ja, oder in Holland.
Ja.
Rubens hat gemalt mit Schneider.
Realisten, verschiedene Sachen, ja.
Und Jan Bruegel, also mit Rubens, also das war einfach, eine machte Landschaft, andere machte Figuren, aber in der Beuys-Zeit oder in der Richterzeit, da war der Individualismus einfach absolute Kanon, also ein Künstler musste selbst einfach der Träger von dem Kunstwerk sein und da dürfte niemand sich reinmischen.
Und dagegen habt ihr euch dann eigentlich gewandt?
Ja, wir waren die Anti-Avantgarde.
Ja.
Kann man sagen, weil der Avantgardismus in Form von Fluxus und Konzeptkunst, das war eigentlich damals, zu der Zeit ganz unbestritten die führende Vorstellung. Also so hat Kunst zu sein, das ist Kunst und was anderes ist keine Kunst. Also wenn es genug verrätselt ist und verstiegen und so, dann ist es okay. Und je zugänglicher es ist, umso flacher ist es und umso weniger wird es ernst genommen. Und für uns hieß das, wir machen möglichst zugängliche Bilder, auch im Kontrast zu zum Beuys oder sowas, bei dem wir ja beide waren vorher. Ich war sowieso ziemlich stark in Opposition zum Beuys mit der Jupp-Gruppe, die gab es vor Gruppe Normal. Dagegen galt es, sich abzugrenzen. Das funktionierte sehr gut, dass wir gegenständliche Bilder gemacht haben, auch erzählerische Bilder mit anekdotischen Inhalten oder auch humoristischen Sachen oder beim religiösen oder politischen Botschaften und alles das. Etwas, das die Leute eigentlich sofort kapieren, wo ein Zusammenhang herzustellen ist, wo sich niemand ausgeschlossen fühlen muss. Das war unser Credo.
Ja. Vor allem alle im Grunde waren wir erst über die Malerei. Jeder hat langsam bewegt eigene Sachen. No? Peter war am weitesten wahrscheinlich. Aber ich habe viel gelernt und mich entspannt. Wissen Sie, ich sage immer, ich bin ein Maler, bin ich ja. Aber ich würde bis noch heute malen das erste Bild, weil würde ich nie zufrieden. Ja.
Ja.
No? Ja. Und da habe ich mich entspannt mit dem.
Durch die Konstellation einer Gruppe oder Konstitution einer Gruppe, ja, das verstehe ich.
Jedenfalls die gute Laune und gute Stimmung, das war hochgeschrieben. Ja, weil in der Zeit ging es eigentlich nicht um einen erweiterten Kunstbegriff, was der Beuys predigte, sondern viel eher, wir wollten eine oppositionelle, gute Stimmung machen, weil die Zeit war voll von Politik und Kalter Krieg war da und die Bilder, konnte man das daran erkennen, dass wir quasi wirklich in eine sehr liberale Stimmung in Nordrhein-Westfalen uns entspannen konnten und einfach gut gelaunt und Hauptsache, dass man sehr gut lacht. Also ja. Was in der Zeit ziemlich fauxpas war. Ja.
Tatsächlich, ja.
Nicht wahr?
Stimmt.
Weil meine Witze waren zum Beispiel nicht so gerne gehört.
Kam nicht gut an.
Ja, weil das war lauter schwarzer Humor.
Oder, ja, Witze,
oder in die Magengegend. Ja.
Also, Witze galten und gelten in der Kunstwelt überhaupt als unseriös oder so. Also das wird wirklich in dem Sinn nicht ernst genommen, dass es als minderwertig gesehen wird, was natürlich blöder Irrtum ist, ja. Aber ist so.
Ja. Bis, bei mir war das so, war ich ein Clown für die Menschen natürlich mit meinen Bildern, aber
normale
bis das Four Mans genommen hat, mir die Aufstellung gemacht, dann hat niemand schon gelacht.
Ja, aber auch dein Thema. Du hast dann abgestellt auf die religiösen Themen und dann konnte man auch nicht mehr so unbefangen drüber lachen.
Wie lange gab es euch als Gruppe normal?
Als Gruppe mit dem
also
Namen?
Ja. Aktiv, ja. Sag mal, ein Jahr. Bin ich richtig?
Ja, du hast das organisiert, das macht das
also,
besser.
Es gab da Glücksvorgänge. Ich war schon, also einmal habe ich erstmals Jan besucht in New York, in 73 war das, glaube ich. Und er war schon in Amerika als Pionier. Und ich bin da gegangen und dann habe ich da super Saul Steinberg Ausstellung gesehen. Und das hat mich überzeugt, die Zeichnung. Das war erste Errungenschaft. Und dann mit Jan haben wir uns dann später wieder getroffen, weil inzwischen haben wir wieder mit Peter hier uns als Kameraden näher gekommen und haben wir zusammen gezeichnet auch.
Das war auch schon 73.
Und Siegdrucke gemacht.
73 war das, ja.
Das waren eigentlich zeichnerische Aktivitäten, die einen höheren Sinn hatten, weil die Zeichnung ist etwas Wunderbares. Da kann man sich sehr entspannen. Und inhaltlich kann man sich da wirklich austoben.
Und in Bezug auf eure Gruppe, das war wie eine Art Weiterentwicklung dann dieser Gruppe, aber ohne dass ihr einen Namen brauchtet oder wolltet? Oder?
Ja gut, den Namen
hat gedacht. Das war schon, sagen wir mal, ein bisschen Fashion, dass man einen Namen hatte oder ein Aufhängeschild. Aber es war nicht, dass wir irgendwie Hardcore-Gruppe wären.
Ja.
Nee.
Ja, ja.
Nee, aber der Name war ja die
gemeinsame Freund. Das, der Martin war auch irgendwie.
Ja, ja, ganz wichtig. Martin Figoli, ganz wichtig. Der gehört halt zur Gruppe, nur er hat so gut wie gar nicht gemalt, aber er war total
auch
wichtig.
Gute Laune wahrscheinlich.
Ja, und auch, der hat das alles reflektiert und seinen Kommentar gegeben und uns richtig in Fahrt gebracht. Ja. Ne? Ganz wichtig.
Das ist gut, nicht weitermalen.
Ja. Martin Figoli gehört dazu eigentlich.
Und mitfinanzieren bei manche Sachen.
Also, ja, ja, auch außerdem noch. Ja, ja, ja. Und der Name Gruppe Normal kam eben deshalb, weil Milan mit dem Ohr am Puls der Zeit mitgekriegt hat, ja, plötzlich schießen diese Gruppen aus dem Boden, Mülheimer Freiheit, die Moritz Boys und die Hetzler Bande und so. Ja, wir sind ja auch schon längst eine Gruppe eigentlich und dann der Name Normal und dann waren wir halt offiziell eine Gruppe. So.
Und dann seit dem Moment, also ein Jahr lang, haben wir alle nervös gemacht. Weil einige haben uns für brav gehalten, einige sagten sogar, das ist infantil oder kindisch. Ne?
Wer?
Einige Künstler sagten ja, das ist auch kindisch. Oder Wolfgang Max Faust, der Kritiker, der sagt.
Und diese Galeristin in Düsseldorf, die war auch.
Monika Schmitz, spätere Galeristin von mir, die sagte, das ist mir zu bunt.
Und hat euch das bekümmert damals? Ja? Hat euch das getroffen?
Nee, im Gegenteil, das hat uns bestätigt. Ja.
Sie nahmen die Kunst ernst.
Ernst genommen, aber das ist richtig so. Die war auch jung. Die war
viele Jahre in den.
Und ich war schon 10 Jahre lang intensiv dabei.
Ja. Ja.
So, das heißt, so wie der gängige Kunstbegriff damals gewesen ist, machte eigentlich damals schon, aber besonders jetzt, der Anselm Kiefer das total richtig. Etwas muss unheimlich schwer und gigantisch sein und, ja, und soll auch
heavy duty.
Ausdrücklich, nix, keine ausdrückliche Botschaft, sondern mehr so schwere, bedeutende Gefühle und so.
Bei uns war das keine Geschichtsverarbeitung wie beim Kiefer,
ja,
oder bei Mendels, mit dem ich auch gemalt habe.
Ja.
Und das heißt, wir waren ein neuer Aufguss von einer guten Stimmung.
Ja.
An sich waren wir einfach gut gelaunt.
Ja.
Wahrscheinlich auch spielte eine Sache, dieser Kontrast zwischen dem Tiefsinn Deutschen, was reagierte, wir sind beide Tschechen. Da ist aus der Hau, da kam die Luft von uns.
Genau,
ich bin an ihrer Seite. Aber wir waren deutsche Künstler, weil wir haben auch Deutschland repräsentiert in Paris.
Mhm.
Also der Wolfgang Becker, der berühmte Kunsthistoriker, hat uns damals vorgeschlagen für die Pariser Biennale, 11. Biennale. Und wir haben da einen super Auftritt gemacht mit einer großen Wand vor dem Museum de la Ville. Und da haben wir ein Gemeinschaftsbild gemalt. Und das hieß Champs-Élysées. Ja, und unser Auftritt war da sehr geschätzt. Ja, die Figuration Libre, die haben einfach gesagt, oh, wir sind nicht alleine, hier sind super Verbündete.
Ja,
also das heißt, es war eine gute Resonanz.
Ja. Beschreibt doch vielleicht einmal, was wir heute hier in der Ausstellung sehen.
Ja, also für uns, also für mich ist es auch teilweise Neuland, weil einige Bilder habe ich nie gesehen.
Okay.
Und das waren Bilder, die zum Beispiel Jan für Renate gemalt hat.
Ach so, das kann ich
sagen. Und ich habe Großteil gehabt in meinem Lager, weil Jan, wenn wir zusammen etwas gemalt haben, dann habe ich es aufbewahrt. Und dann habe ich Rahmen dafür gekauft und aufspannen lassen.
Ja.
Heute ist das hier in der Ausstellung. Das heißt, das ist eine Geschichte, wird wahr. Ja, in dem Sinne. Peters Bilder, und sie sind von verschiedenen Quellen. Ne? Also wo kommen sie nicht alle von dir? Die sind auch von anderen Leuten.
Von Besitzern meinst du? Oder?
Ja,
das
ja, meine
ich. Das ist ja klar, ja.
Weil man muss das zusammen aufspannen.
Ja.
Na, wir haben meistens bei Milan, wir wohnen ja an ganz verschiedenen Stellen.
Genau.
Also Jan in New York, Milan in Düsseldorf, ich war von Düsseldorf
schon weg, in
Nürnberg.
Ja.
Und meistens haben wir in Düsseldorf bei Milan im Atelier gearbeitet und am zweitöftesten bei mir in Nürnberg und in New York waren wir auch, ich war zweimal dort, du warst glaube ich öfter dort, dann bei Jan. Also das war eigentlich, diese Arbeitssituation war ziemlich ausgebreitet.
Dann waren da Billboards, auf die wir gemalt haben, die waren von der Stadt organisiert, Billboards zu bemalen. Und das war wieder eine andere Gattung, ja. Also, dass man auf vorgegebenen Formate bestimmte Themen, was wir wollten, zu malen. Ja.
In diesem Podcast stellen wir all den Gästen am Ende immer die zwei selben Fragen. Mhm. Die würde ich euch jetzt auch nacheinander stellen. Die erste lautet, welches, fangen wir bei dir an, Milan, ist dein Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt und warum?
Lieblingsmuseum?
Ja.
Also ich habe sehr gerne viele Museen, ja. Aber das Prado ist fantastisch, und aber nicht vorrangig. Also National Gallery in London ist fabelhaft, aber auch Dresdner Zwinger ist nicht übel. Ja.
Dann die letzte Frage an dich oder für dich, Milan. Ich würde dir jetzt ein Kunstwerk schenken. Du kannst jedes auswählen auf der ganzen Welt. Welches wäre das?
Jericho Floss der Medusa.
Erzähl warum.
Das ist ein starkes Stück, ja. Also das ist etwas ganz Besonderes. Er lebte nicht lang, aber das ist ihm wirklich gelungen. Vor allem, es wird forever modern, weil das sind Flüchtlinge und die sterben. Ein Drama. Das ist etwas Besonderes, würde ich sagen, oder?
Peter.
Ich würde sofort von El Greco das Gewitter über Toledo nehmen. Habe ich von Anfang an, wo ich die Reproduktionen gesehen habe, nur liebte ich das, und das ist bis heute so geblieben. Ne? Ich male ja auch überwiegend Landschaft, das mag ein Grund sein, aber das ist einfach toll, das Bild.
Ja. Und dein Lieblingsmuseum, Peter?
Könnte ich nicht sagen, Prado, Brera, vielleicht kann ich so beantworten. Also die Museen, die am meisten arbeiten von mir haben, das Nürnberger Museum.
Nehmen wir doch das.
Ja, das ist aus diesem Grund mein Lieblingsmuseum.
Guter Grund. Und jetzt ja, dein Lieblingsmuseum auf der Welt. Ah, nein, alles gut. Das
Washington gut. National Gallery.
Ja, das ist
absolut. Wir haben wirklich auch wie die Engländer, systematisch gesammelt. Und dann, wenn sie hatten die Kollektion, sagen wir, holländische Malerei, dann machten das Zimmer wie damals in Holland. Ja. Oder für Spätmittelalter kauft man Kloster in Frankreich und macht man das schön. Ja, und da kommt man in authentische Umgebung. Das habe ich Und Metropolitan ist so was Ähnliches auch, ja.
Kann ich noch etwas sagen?
Noch ein
Ich hatte ein Glück gehabt. Ich habe einen Sammler und Galerist war er auch in Philadelphia. Und ich habe die Barnes Collection gesehen. Und zwar in der Zeit, wo es noch hermetisch zu war. Also nicht zugänglich. Und da waren die Impressionisten zu sehen. Also unbekannte Renoirs, also sehr viele. Und Cézanne und Modigliani, also das war auch merkwürdig.
Weil
da waren die Wohnzimmer, wie das der Sammler da hatte, der Herr Barnes. Und wenn sie da ein Bild geliehen haben, dann war da ein Schatten auf der Tapete, weil sie das geliehen haben gerade. Also das war sehr beeindruckend.
In Toledo in der Kathedrale, ja. In der Sakristei ist die schönste Kollektion von Bildern. Die Prälaten offensichtlich sammelten, ich glaube, das ist dann von dem 15. Jahrhundert, also die Besten von Besten. Ja. Am Anfang mit Caravaggio, mit diesen, aber wirklich unglaublich. Und Menge, das ist nicht viel für ein Bild.
Toledo.
Jan, wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenken würde. Du kannst dir jedes aussuchen, das existiert. Welches wäre das?
Wahrscheinlich, also ich möchte diese Dinge nicht haben. Aber der Antonello da Messina vielleicht, ein Bild von dem.
Was verbindet dich damit?
Die Kunst. Das ist, man kann aus dem von den Bildern machen, Fotografie, wie man will. Das ist immer, da kommt kein Fehler rein.
Ja.
Zum Beispiel die Perspektive von dem Mund, ja. Das ist Wahnsinn, was für Auge man hatte. In Sizilien, wenn man kommt, da ist Cefalu. Das ist eine Kathedrale aus der Zeit, aus dem 10. Jahrhundert. Mit dieser fantastischen Mosaik. Und dann gegenüber, über die Straße von der Kathedrale, ist ein Häuschen. Und da hat er kleine Sammlung, hat er irgendein Bürger. Da ist auch ein Bild so groß, ein Porträt von einem Mann. Und man kommt nach Cefalu, sehen diese Kathedrale und das Bildchen.
Sehr gut. Ich danke euch allen drei für diese interessante, unterhaltsame und lustige halbe Stunde.
Das war Folge 107 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. Alle zwei Wochen neu bei griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.